Also das Thema, das mir heute gegeben wurde, ist Immundefekterkrankungen, insbesondere primäre Immundefekterkrankungen, also angeborene immunologische Störungen von Seiten der Lungenpathologie aufzurollen und in dem Zusammenhang auch über Immunglobulin-Substitutionstherapien mit Ihnen zu sprechen. Warum habe ich hier Think Diagnose Treat stehen? Weil es sich auch bei den Immundefekterkrankungen, nun egal ob sie an der Lunge erst manifestieren oder an einem anderen Organ, um meistens seltene Erkrankungen sich handelt. Das heißt, es ist essentiell, rechtzeitig daran zu denken, dass eine bestimmte Lungensymptomatik, ich rede jetzt vor allem von der Lungensymptomatik, auch auf eine angeborene immunologische Erkrankung zurückgehen kann. Ich brauche Ihnen nicht mehr erzählen, nach den vorangegangenen Vorträgenden, dass der Atem der Hauch des Lebens ist und dass eine Einschränkung der Atmung, welcher Genese auch immer, für Patienten und Patientinnen hochgradig belastend ist. Wir sind immer dazu aufgerufen, potenzielle Interessenkonflikte zu nennen. Ich sage dazu nur dazu, die meisten von uns kooperieren mit der Industrie und zwar aus voller Überzeugung. Die Industrie sind wichtige Partner, insbesondere da sie ja die Medikamente für unsere Patienten und Patientinnen zur Verfügung stehen. Warum sprechen wir heute über die Lunge? Die Lunge ist jenes Organ, das von der Flächenausdehnung, wenn wir es in Quadratmeter umlegen wollen, unser zweitgrößtes immunologisches Organ ist. Ununterbrochen mit jedem Atemzug damit beschäftigt, sich mit der Umgebung auseinanderzusetzen und daher an der Schnittfläche zwischen Immunsystem und äußerer Umgebung ist. Unser größtes immunologisches Organ, wie Sie sich vorstellen können, ist unser Darm, der mit einer Flächenausdehnung von 100 Quadratmeter, manche sagen sogar 300 Quadratmeter, es handelt sich natürlich um Schätzungen, mindestens so groß ist wie ein Tennisplatz. Ein extrem wichtiges immunologisches Organ, unter welchem ein Fallbeispiel auch noch im Zusammenhang mit der Lunge darauf zu sprechen kommen, ist die Haut, weil sie aufgrund eben auch der Auseinandersetzung mit der Umgebung nicht nur eine Barrierefunktion hat, sondern wie Sie an den roten Zellen eingefärbt in der Haut sehen können, auch hochaktiv ist. Hier sind die T-Zellen in die Haut eingewandert, T-Zellen gefärbt. Hochaktiv ist in der kontinuierlichen Auseinandersetzung mit der Umgebung. Natürlich ist das Blut, das wir auch zur Diagnostik heranziehen, ein ganz essentielles Netzwerk, um die verschiedenen Organe miteinander zu verbinden. Aber bitte halten Sie in Erinnerung, unsere größten immunologischen Organe sind der Darm und die Lunge. Und daher wird auch hier Think die Erstmanifestation der Erkrankungen am häufigsten zu finden sein. Wenn wir darüber sprechen, wann wir an Immundefekterkrankungen denken müssen, müssen wir wissen, wann sie manifestieren können, wo und wie. Wir sollten darüber sprechen, wie sie diagnostiziert werden. Es gibt ganz klare Leitlinien für Immundefektdiagnostik, an denen wir uns gut orientieren können, um korrekte Diagnosen zu stellen. Und letztendlich soll das selbstverständlich, so wie auch bei einer zystischen Fibroseerkrankung, rechtzeitig und frühzeitig zu einer Behandlungsoption führen. Hier haben wir auch bei den Immundefekterkrankungen heutzutage bei den modernen Therapien viel in der Hand. Wir können Immunglobuline substituieren durch kontinuierliche Infusionen bei Patienten, die keine eigenständige Antikörperproduktion haben. Wir können aber selbstverständlich auch herkömmlich arbeiten, indem wir Infektionen bekämpfen oder Infektionen verhindern durch die bereits erwähnten Impfungen, auch bei den Immundefektpatienten ein essentieller Punkt. Und wir können auch prophylaktisch antibiotisch therapieren, um neben den Immunglobulin-Substitutionstherapien Infektionen möglichst hintanzuhalten. Außerdem gibt es auch bei den angeborenen immunologischen Erkrankungen bereits kausale Therapien, also heilende Therapien wie die Stammzelltransplantation und auch Gentherapie. Gentherapie bei den Immundefekterkrankungen ist nicht ausschließlich eine Zukunftsvision. Es gibt seit 2 Jahren einen angeborenen Immundefekt, der eigentlich ein Stoffwechseldefekt ist, der ADA1-Defekt, der durch eine zugelassene käufliche Gentherapie Strimvelis, heißt das Präparat, heilbar ist. Wir haben darüber gesprochen, wann Immundefekterkrankungen manifestieren können. Obwohl sie angeboren sind, können sie auch später erst manifestieren, wie es auch bei leichten Formen einer CF-Erkrankung möglich ist. Das heißt, wir müssen auch, wenn wir in der Erwachsenenmedizin tätig sind, daran denken, dass angeborene immunologische Störungen zu einer Lungensymptomatik und vielfachen anderen Symptomatiken führen können. Wir sprechen von Störungen der immunologischen Homöostase. Das kann sein, insbesondere Infektionshäufung mit multiplen Pathogenen. Es kann aber auch sein, eine Neigung zu Infektionen durch spezifische Pathogene, wie zum Beispiel opportunistische Erreger, wie Pneumocystis jirovecii. Es können im Zusammenhang mit Immundefekten auch atopische Erkrankungen besonders ausgeprägt auftreten, sowohl an der Lunge als auch an anderen Organen. Es können autoimmunologische und inflammatorische Symptome auftreten, sowohl an der Lunge als auch an anderen Organen. Und auch, wenn ungewöhnliche und frühzeitige Malignitätserkrankungen auftreten oder periodisches Fieber in sehr rhythmischen Abständen, sollten wir ebenso daran denken, dass es sich um einen angeborenen Immundefekt handeln kann. Und in der blauen Schrift in der Mitte ist nochmal ein wichtiger Punkt genannt. Es geht bei Immundefekterkrankungen nicht nur darum, dass das Immundefekt unter Umständen zu wenig arbeiten könnte. Es kann auch im Rahmen der fehlerhaften immunologischen Homöostase ein zu viel, eine Dysregulation zu einer bestimmten klinischen Symptomatik führen. Reden wir ganz kurz über Leitlinien. Es gibt sowohl für Therapie als auch für die Diagnostik gute Leitlinien, die über das Internet erhältlich sind, wie zum Beispiel über die Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich-medizinischer Fachgemeinschaften, wo es bereits mehrere Updates gibt. Und auch im Rahmen der Arbeitsgruppe für Pädiatrische Immunologie Österreich haben wir uns darauf konzentriert, diagnostische Algorithmen niederzuschreiben, die insbesondere hilfreich sein sollen für fachspezifische Ambulanzen, die sich mit dem Thema etwas ausführlicher auseinandersetzen. Neben den sehr detaillierten Leitlinien, die helfen sollen, eine immunologische Diagnose korrekt zu führen, gibt es auch Warnhinweise, die bereits vor mehr als 25 Jahren generiert wurden, insbesondere von der Jeffrey Modell Foundation, wo es darum geht, einen rechtzeitig an das Vorliegen einer immunologischen Erkrankung zu denken. Und solche Leitlinien gibt es sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Es geht immer darum, wie häufig Infektionen auftreten, wie Infektionen therapierbar sind. Es geht um Gewicht, entweder fehlende Gewichtszunahme beim Kind oder akuter Gewichtsverlust beim Erwachsenen ohne sonstige Erklärung, insbesondere ohne das Vorliegen einer Malignität. Es geht aber auch um Therapieansprechen. Wenn eine normale antibiotische orale Therapie nicht anspricht, sondern die Notwendigkeit einer wiederholten IV-Antibiose-Therapie bei einer Lungenentzündung zum Beispiel notwendig ist, sollte uns das daran denken lassen, dass eine immunologische Störung vorliegen könnte. Und ganz wichtig ist auch die Familiengeschichte auf primäre Immundefekte, wobei Sie natürlich nicht die Familien fragen können, insbesondere nicht, wenn Sie Deutsch schlecht sprechen. Gibt es in Ihrer Familie einen Immundefekt? Sie müssen sich natürlich von der Seite der Symptome annähern. Gibt es in Ihrer Familie Menschen, die häufige Infektionen schwereren Ausmaßes durchmachen und schlecht auf Therapie ansprechen? Das ist nochmal ein ganz ähnliches Schema für die Kinder und zielt darauf ab, die Awareness sowohl im ärztlichen Tun als auch in der allgemeinen Bevölkerung zu heben. Wir sprechen heute nur über manifeste immunologische Störungen. Und zu den manifesten immunologischen Störungen ist es auch wichtig, darüber nachzudenken, was ist eigentlich eine pathologische Infektfrequenz? Und das Problem, das wir hier haben, ist, dass es keine guten, evidenzbasierten Studien gibt, die hier exakte Zahlen festlegen. Aber es gibt eine Studie, die bereits mehr als 20 Jahre alt ist, die zumindest jene Zahlen festgelegt hat, dass der Mittelwert der Infektionshäufung in den Kleinkindesjahren bei circa 5 pro Jahr ist, im Kindes- und Jugendlichenalter bei circa 3 pro Jahr und in späteren Jahren sollte das nur um die 2 pro Jahr sein. Alles, was diese Zahlen massiv übersteigt, sollte uns daran denken lassen, dass wir mit Patienten mit einem Immundefekt zu tun haben. Es ist aber nicht nur die Infektfrequenz, die uns aufmerksam machen sollte, wenn diese überstiegen wird. Es gibt andere Charakteristika einer pathologischen Infektfrequenz, und die möchte ich kurz mit Ihnen durchgehen. Also über die Infektionszahlen haben wir gesprochen. Wir können aber auch unterscheiden zwischen Minoinfektionen und Majorinfektionen. Minoinfektionen, grippale Infekte, Tonsillitiden, die gut abheilen, Gastroenteritiden, akute Infekte, die keine Chronizität entwickeln. Pathologische Infektanfälligkeit wird eher vorliegen, wenn es sich um einen chronischen Verlauf handelt oder einen chronisch rezidivierenden Verlauf. Bei einer physiologischen Infektanfälligkeit sehen wir keine Residuen, kaum Rezidive mit denselben Erregern und keine opportunistischen Infektionen. All das sehen wir bei einer pathologischen Infektanfälligkeit. Und Major-Infektionen, ja, wiederholte Pneumonien, Septitiden, Meningitiden und Abszesse, auch wiederkehrende tiefe Abszesse, müssen uns daran denken lassen, dass es sich um eine immunologische Störung handeln könnte. Ganz kurz zu den diagnostischen Algorithmen, vor allem jener, die über die AWMF generiert wurde. Da haben wir uns sehr bemüht, durch prägnante Formulierungen die Awareness zu steigern. ELVIS haben wir generiert als Akronym für eine pathologische Infektanfälligkeit: Erreger, Lokalisation, Verlauf, Intensität und Summe. Das haben wir bisher schon abgehandelt. Und ich habe betont, es gibt nicht nur die Verminderung der immunologischen Reaktionen, es gibt auch die Immundysregulation, und all das haben wir versucht mit dem Ausdruck Garfield zusammenzufassen. Also bitte merken Sie sich, dass Garfield auch ein Hinweis sein kann auf einen Immundefekt. Das ist all das, was Immundysregulation sein kann: Granulome, Autoimmunität, rezidivierendes Fieber, Lymphoproliferation und chronische Darmentzündung. Und warum ist das insbesondere im Zusammenhang mit der Lunge auch essentiell? Weil granulomatöse Erkrankungen in der Lunge im Rahmen von primären Immundefekten auftreten können. Oder auch Autoimmunitätserscheinungen in der Lunge wie interstitielle Lungenerkrankungen sind ein wesentliches Merkmal auch von primären Immundefekten. Ganz kurz zu dem Bemühen der internationalen Gemeinschaften, immer up to date zu sein, auch mit den vielfachen Immundefekterkrankungen, die auf die Einzeldiagnose bezogen zwar seltene Erkrankungen sind, aber in der Summe von inzwischen über 300 bekannten Genen, die eine Immundefekterkrankung auslösen können, keine seltenen Erkrankungen sind. Die Prävalenz in den USA werden derzeit mit 1 zu 1200 bis 1 zu 2000 angegeben, also unter der bereits genannten Zahl, seltener als 1 zu 2000. Es gibt 8 Gruppen: kombinierte Immundefekte, Antikörperdefizienz. Ich gehe jetzt im Interesse der Zeit nicht durch alle durch, aber mindestens die Hälfte dieser Erkrankungsgruppen weist sehr häufig auch Lungenveränderungen und Lungenpathologien auf. Ich komme schnell zu ein paar eindrucksvollen Beispielen. Dieser inzwischen 16-jährige Patient wurde uns im Alter von 9 Jahren vorgestellt. Er kam aus Dreiskirchen, wo er zu dem Zeitpunkt im Flüchtlingsheim gelebt hat, und hat dort eine schwere bakterielle Pneumonie durchgemacht, die auf eine ganz klassische antibiotische Therapie mit einem Augmentin nicht angesprochen hat über den Zeitraum von 4 Tagen. Und wo bereits auswärts, ich glaube, das war das Krankenhaus Baden, Immunglobuline getestet wurden. Und wir sahen Werte von 180 Milligramm pro Deziliter, IgG, IgM 10, IgA nicht nachweisbar. Ich habe vorher die Bedeutung der Familienanamnese betont. Da waren keine Immundefekte bekannt und alle Geschwister waren gesund. ganz wichtiger Punkt, auf den ich jetzt zurückkommen möchte, ist, dieser Patient hat ein IgG von 180 und ist 9 Jahre alt. Ein hochpathologischer Befund. Was mir in diesem Zusammenhang äußerst wichtig ist zu erwähnen, dass egal in welchem Alter müssen wir Immunglobulinwerte oder eigentlich alle Laborwerte, die wir erhalten, mit dem entsprechenden Alter der Patienten und Patientinnen in Zusammenhang sehen. Denn wenn dieser Patient, wenn dieser Wert bei einem 1-jährigen Patienten erhoben worden wäre, würde uns der wenig stören, insbesondere wenn das Kind keine Infektionen durchmachen würde. Aber in dem Alter von 9 Jahren selbstverständlich hochpathologisch, eine Antikörperdefizienz, ein Immunglobulinmangel. Bei der weiterführenden Untersuchung des peripheren Blutes zeigte sich, dass 0 B-Lymphozyten im peripheren Blut vorhanden waren, bei sonstigen normalen Zahlen an Lymphozyten, und wiederum zeigte sich eine massive Immunglobulindefizienz. Dieser Zusammenhang von keinen B-Lymphozyten im peripheren Blut und einem Immunglobulinmangel ist relativ klar bei einem männlichen Patienten, dass es sich um eine X-gebundene A-Gamma-Globulinämie handelt, die man nochmal genauer in einer detaillierteren durchflusszytometrischen Untersuchung nachweisen kann, wo die Färbung dieses fehlenden Moleküls BTK, Bruton'sche Tyrosinkinase, auch auf der Oberfläche der Zellen nachgewiesen werden kann. Der XLA-Patient hat die Oberflächenfärbung negativ. Das ist eine von den klassischen Erkrankungen der Gruppe 3 in der Immundefektnomenklatur, nämlich eine Antikörperdefizienz. Dieser Patient ist auch von pulmologischer Seite her interessant. Er wurde uns zugewiesen mit dem Verdacht auf ein sogenanntes Hyper-IgE-Syndrom, weil er auswärts bei einer allergologischen Untersuchung aufgrund eines Ekzems einen IgE-Wert von über 1500 hatte. Wie er bei uns in der Ambulanz vorstellig wurde, hatte er allerdings nur mehr 864 bei sonst unauffälligen immunologischen Befunden und hatte den sogenannten Hyper-IgE-Score unauffällig. Er hatte an der Haut tatsächlich ein makulopapulöses Exanthem, und da wir unauffällige und einen gesunkenen IgE-Wert hatten, haben wir den Verdacht auf ein Giannotti-Crosti-Syndrom ausgesprochen und vorgeschlagen, dass er 2 Monate später zu einer Kontrolle kommen sollte. Zu dieser Kontrolle ist er leider nicht gekommen. Was ist der Hyper-IgE-Score? Ganz kurz, es ist eine Berechnung der Wahrscheinlichkeit des Vorliegens dieses schweren Immundefektes aufgrund einer STAT3-Mutation, wo die wichtigsten Merkmale, klinischen Merkmale des Hyper-IgE-Scores mit bestimmten Punkten belegt sind. Handelt sich um eine Multisystemerkrankung und zum Beispiel mit der Neigung zu pathologischen Knochenfrakturen, und jeder dieser klinischen Merkmale bekommt eine bestimmte Anzahl von Punkten, der Score war bei dem Patienten aber definitiv unauffällig. Er ist dann erst 1,5 Jahre später wiedergekommen und zu dem Zeitpunkt mit einer deutlichen Lungenpathologie. Ich weiß nicht, ob Sie das in den hinteren Reihen bei den Lichtverhältnissen auch sehen können. Auf jeden Fall hatte er eine Pneumatozele entwickelt. Und weil er Gott sei Dank in das gleiche Spital kam, wo vorab bereits die Hyper-IgE-Verdacht ausgesprochen und durchuntersucht worden war, war es zu dem Zeitpunkt dann klar, was zu tun war. Die zuständige Oberärztin der Station hat per sofort die genetische Untersuchung auf STAT3 veranlasst, und eine Woche später wussten wir tatsächlich, dass er ein Hyper-IgE-Syndrom, und zwar ein ganz klassisches, hatte. Das kennen Sie vielleicht aus den alten Lehrbüchern noch unter dem Hiob-Syndrom, das STAT3-assoziierte Hyper-IgE-Syndrom ist das, was bis in die 1950er, 1960er Jahre hinein als Hiob-Syndrom oder Job-Syndrom bezeichnet wurde. Nachdem es tatsächlich eine Hyper-IgE-Erkrankung ist, fallen ekzemartige Hautveränderungen auf, die natürlich vom reinen Hinschauen einem atopischen Ekzem schwer unterscheidbar ist. Aber neben der Neigung zu Lungeninfektionen weisen diese Patienten auch die Neigung zu Pilzinfektionen auf, wie bei dem Patienten aus der Literatur, der eine Onychomykose hatte. Ich komme ganz kurz zum Monitoren von Lungenaffektionen bei insbesondere Antikörpermangelsyndromen, aber auch anderen Immundefekterkrankungen. Wir machen es durchaus ähnlich wie bei einer zystischen Fibrose, nämlich dass wir bei jeder Kontrolle in der immunologischen Ambulanz ein Sputum auf die Mikrobiologie schicken. Es gehört zu den Standards dazu, einmal im Jahr eine Lungenfunktionsdiagnostik durchzuführen, weil bei jener chronischen Erkrankung, die Lunge mitbetrifft, natürlich ein Einschränken der Lungenfunktion im Laufe der Zeit auftreten kann und so lange wie möglich zu verhindern wäre. Und alle 2, 3, 4 Jahre, da sind die Richtlinien leider relativ unklar, versuchen wir eben auch eine adäquate Bildgebung der Lunge zu erreichen. Es gibt Bilder hier im Vergleich, Bronchiektasen bei CF und gibt es eine Möglichkeit zurückzukommen? Also es ist ja auch jetzt gleich, aber was ich Ihnen damit mitgeben möchte, ist, dass es ganz essentiell ist, auf die Lungengesundheit bei primären Immundefekterkrankungen zu achten. Und das können wir nicht nur über das Monitoring machen. Es gibt eine ganze Anzahl an Expertisegruppen, die sich damit beschäftigt haben, wie man möglichst adäquat und genau das Monitoring durchführen kann. Es gibt große Fragebögen, wo das alles genau eingetragen werden kann. Und kommen wir zur Therapie. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass man chronische Lungenveränderungen durch eine adäquate Antikörpersubstitutionstherapie anhalten kann und somit die Quality of Life und auch das Überleben dieser Patienten und Patientinnen verbessern kann. Da wir spät sind, gehe ich jetzt hier nicht mehr auf die verschiedenen Kriterien des Monitorings ein. Aber was mir wichtig ist im Zusammenhang mit der Therapie zu erwähnen, ist, dass es ganz klar nachgewiesen ist, dass wenn wir adäquat Immunglobulin-Substitutionstherapie betreiben, dass wir die Infektionsfrequenz und die Schwere der Infektionen reduzieren können und dass der Therapieerfolg tatsächlich nachweislich abhängig ist von der Qualität der Immunglobulin-Substitution. Effizient ist die Antikörpersubstitutionstherapie nur dann, wenn wir die Immunglobulin-IgG-Werte über einen Wert von 400 Milligramm pro Deziliter anheben. Beziehungsweise es gibt auch Literaturhinweise, die ich jetzt nicht einkopiert habe, dass bei bereits vorgeschädigter Lunge es notwendig ist und sinnvoll ist, den IgG-Wert im peripheren Blut auf um die 1000 oder über 1000 anzuheben. Wir haben über Leitlinien gesprochen. Es gibt auch für die Therapie ausreichend Leitlinien am Markt, sage ich jetzt einmal, wo man sehr detailliert nachlesen kann, was sinnvoll ist und was effizient ist. Es ist unnötig, darüber zu diskutieren, dass diese Therapien einen Wert in der Behandlung beisteuern. Es hat viele Jahre gegeben, warum erwähne ich das? Es hat viele Jahre gegeben, wo gesagt wurde, es sollte eigentlich ausreichend sein, sehr viel billiger zu therapieren, indem man in der Infektion mit Antibiotika einsteigt. Das ist es nicht, weil die ausschließlich auf Infektion reaktive Therapie mit Antibiose chronische Lungenveränderungen nicht verhindern kann, sondern definitiv fördert. Ist das etwas, was ich zur späten Stunde noch im Detail diskutieren möchte? Nein, das lassen wir jetzt aus. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, Immunglobulin-Substitutionstherapie durchzuführen, durch IV-Gabe und aber auch, und das ist vielfach noch nicht bekannt, durch eigenständige Heimtherapie mit Subkutan-Infusionen. Das erhöht natürlich die Eigenständigkeit der Patienten in einem sehr hohen Ausmaß. Und es hat diese subkutane Heimtherapie auch den Vorteil, dass man eher Steady-State-Levels im Normbereich der üblichen Varianz an Immunglobulin-Konzentration im peripheren Blut erreicht. Und es konnte gezeigt werden, dass diese geringen Schwankungen innerhalb des Normbereiches, des altersentsprechenden Normbereiches, effizienter sind, pulmonale Infektionen zu verhindern. Dieses Bild zeige ich Ihnen, um zu beweisen, dass das eine Therapie ist, die in allen Altersgruppen, auch bei Kindern, gut akzeptiert wird. Sie sehen, wir hatten sogar einen Säugling, bei dem aus einer ganzen Anzahl auch sozialen Gründen die subkutane Heimtherapie der IV-Therapie im Spital vorzuziehen war. Und das war ein richtiges Kudern des Kindes, also bitte das nicht als Schreien misszuverstehen. Es gibt ganz klar Qualitätsmerkmale und Quality Management bei der Herstellung dieser Immunglobulin-Präparate. Insbesondere interessieren uns in dem Zusammenhang natürlich die antiinfektiösen Antikörper, die aus den Spenderseren übertragen werden können. Zu den Take-Home-Messages ist mir wichtig zu sagen, dass die Awareness der korrekten Diagnose und somit auch der korrekten Therapie natürlich voransteht. Wir haben ausreichende Möglichkeiten, strukturierte Diagnostik in Österreich durchzuführen, modernste Labor und auch genetische Methoden bis hin zum Whole Exome Sequencing, um die Erkrankungen auch molekular zu erfassen. Und auch wenn wir heute von der Lunge gesprochen haben, sind interdisziplinäre Kooperationen zwischen allen organmedizinischen Disziplinen essentiell, um diese Immundefektpatienten und Patientinnen optimal zu versorgen und ihnen einen langen Atem zu geben. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Dankeschön, Elisabeth Förster-Wagl, für diese sehr kurze und knackige Präsentation eines doch sehr komplexen Themas. Schauen wir uns die Fragen an. Drei Fragen sind hier. Worauf beruht eigentlich die Diagnose von primären Immundefekten? Haben wir schon gehört. Gibt es noch etwas dazu zu sagen?
Gut, da könnte ich jetzt sehr weit ausgreifen, aber fassen wir es so zusammen. In der diagnostischen Leitlinie der AWMF steht vieles detailliert gelistet, was möglich ist. Rollen wir es auf von der Seite der 8 Gruppen, in die die Immundefekterkrankungen heute eingeteilt sind. Wenn wir zelluläre Immundefekte diagnostizieren wollen, schauen wir zuallererst, und das ist überall auch im niedergelassenen Bereich möglich, auf das Differentialblutbild, und zwar bitte nicht auf die prozentualen Werte der einzelnen Zelluntergruppen, sondern auf die Absolutwerte. Das muss man sich auch heute immer wieder noch händisch ausrechnen, weil uns das die exakten Zahlen an Lymphozyten und an Neutrophilen im peripheren Blut erkennen lässt und anhand von altersentsprechenden, eben auch wieder altersentsprechenden Normwerten eine Beurteilung zulässt, ob zum Beispiel eine Lymphopenie vorliegt. Natürlich geht man dann auch detaillierter in durchflusszytometrische Analysen, in denen bestimmte Moleküle auf den Zelloberflächen gefärbt werden. Der Klassiker sind die CD3, die CD4, die CD8 Zellen, die sind allen bekannt. Und wenn es um die Gruppe der Antikörperdefizienzen geht, misst man IgG, IgA, IgM und immer auch das IgE. Das IgE ist nicht nur beim Hyper-IgE-Syndrom ein relevanter Parameter, sondern ist häufig auch bei allen immundysregulatorischen Prozessen pathologisch erhöht. Mhm. Aber wenn es sich um eine Komplementdefizienz handeln sollte und man aufgrund der Klinik den Verdacht auf einen Komplementdefekt hätte, muss man dann natürlich in sehr spezialisierten Labors die Quantifizierung der einzelnen Komplementfaktoren angehen. Also es ist eine eher komplexe Frage.
Also die Quantifizierung, wobei man da beim Immunfunktionstest
hier zur Abklärung, vor allem bei Säuglingen wäre hier die Frage, woraus besteht so ein Immunfunktionstest
zur Abklärung? Gutes Stichwort, wir sind bei den Funktionstests. Also die Quantifizierung und die Funktionstests sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Wir können selbstverständlich auch Zellgruppen im Reagenzglas so stimulieren, dass sie angeregt sind, die gleichen Reaktionen zu liefern, wie sie auch im Körper zu liefern haben, wenn sie einem Bakterium oder einem Virus begegnen. Anhand dieser Funktionstests im Reagenzglas kann man tatsächlich dann die Reaktion, ich nehme jetzt als Beispiel die Granulozyten heraus, die Reaktion von Granulozyten auf bakterielle Reize in Zahlen fassen, indem man aus den Granulozyten die Sauerstoffradikalfreisetzung misst. Und es gibt Immundefekte, wie zum Beispiel die septische Granulomatose, wo die Sauerstoffradikalfreisetzung aus Granulozyten fehlt. Das ist ein ausgezeichneter, einfach handhabbarer, funktioneller Test, um eine septische Granulomatose zu diagnostizieren. Wobei die Einschränkung auf Säuglinge natürlich nicht besteht. Das ist eine Granulozytenfunktionstest und kann man in jedem Lebensalter durchführen.
Ja, und letzte Frage, hämatopoetische Stammzelltransplantation mit Knochenmark, Nabelschnurblut, peripheren Blutstammzellen von Erwachsenen, wie sinnvoll oder erfolgsversprechend sind Sie?
Also das ist eine Frage, die allgemein nicht beantwortbar ist. Das kann man immer nur auf den individuellen Patienten oder Patientin bezogen beantworten. Das hängt davon ab, was für eine Grunderkrankung die molekulare Diagnose darstellt. Ich habe Ihnen erwähnt, es gibt heutzutage mehr als 300 bekannte molekulare Diagnosen im Rahmen der Immundefekte. Natürlich ist eine Stammzelltransplantation nur sinnvoll bei einem schweren, lebensbedrohlichen, meist kombinierten Immundefekt. Dann wird es von der Spendersituation abhängen, ob eine Stammzelltransplantation vielversprechend sein kann oder mehr Risiken als Chancen birgt. Und auch die Frage nach der Nabelschnurblutspende lässt sich nicht allgemein beantworten. Insbesondere deswegen, weil es auch noch in Österreich noch gar keine Nabelschnur-Stammzellbanken gibt.
Ja, auch für Sie gibt es jetzt noch einen letzten Satz für alle Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner. Ich meine, Sie erkennen wahrscheinlich jeden Elvis, jeden Garfield. Das haben Sie im kleinen Finger.
Ich glaube, bei den Stichworten Elvis und Garfield muss ich als Wunsch gar nicht mehr so viel dazu sagen. Also wenn Sie im allgemeinmedizinischen Bereich tätig sind, bitte denken Sie daran, egal in welchem Lebensalter, wenn Sie eine heterogene Kombination an Symptomen sehen, die auch mit schwerer Infektanfälligkeit einhergeht und oder ungewöhnlichen Prozessen, die im weitesten Sinne Autoimmunitätsprozesse sein können, denken Sie einfach dran, es ist entsprechend der Leitlinien einfach, die wesentlichen Immundefekte auszuschließen oder an uns weiterzuverweisen.
Ja, dann vielen Dank, Elisabeth Förster-Waldl, Dankeschön. Ja.